Tag und treten Sie ein zum U-Discover Podcast Stories Rock Popkultur Episode 13. Ich bin Christoph Leim.
Und ich bin Tobi Wienke und sage auch herzlich willkommen zu unserem Potpourri an wunderschönen Geschichten aus der Welt der Musik. Heute mit dabei zum Beispiel ein großartiger Mann, der Geburtstag hat, Elton John.
Und Tommy Lees Popo.
Brian Wilsons Schulnoten.
Und das womöglich und wahrscheinlich beste Album von Anthrax.
Aber wir starten mit unserem Geburtstagskind, einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Am 25. März wird Reginald Kenneth Dwight 75 Jahre alt. Reginald Kenneth Dwight ist ein sehr komplizierter Name. Wir kennen ihn zum Glück unter seinem Bühnennamen Elton John. Aktiv seit den 60ern, also seit 6 Jahrzehnten, wenn man so will. Mega erfolgreich, vor allem in den 70ern und auch danach noch über 300 Millionen Tonträger verkauft.
Wow.
Ja, ne? Und auch bekannt für sein schillerndes Leben und ungesundes Leben. Nach eigenen Aussagen hat er halb Peru weggeschnupft. Und auch sein Liebesleben ist in der Welt bekannt. Ja, in sehr verklemmten Zeiten musste er seine sexuelle Orientierung, sein wahres Ich verstecken. Immer sehr einsatzvoll für die schwulen Rechte oder generell die LGBTQ-Rechte und auch für die Rechte von HIV-Erkrankten und im Kampf gegen AIDS. Und auch geschrieben unsterbliche Songs, die wir alle kennen, die wir auch alle mittrellern können. Vielleicht erst nach dem zweiten Bier, aber wir können sie alle, egal ob wir Death Metal, Reggae oder sonst was hören. Ja, Tiny Dancer, Rocket Man, I'm Still Standing, Your Song. Ein Evergreen jagt den nächsten.
Ja, der hat wirklich jede Menge Klassiker, die auch heute noch im Radio laufen. Das ist wirklich zeitlos, muss man sagen. Und die Sachen von Elton John werden ja auch neu remixt und er macht ständig irgendwelche Kollaborationen mit zeitgenössischen Künstlern oder Künstlerinnen. Das heißt, er taucht auch immer noch auf, dann vielleicht mit anderen Beats. Ich kenne den ja aus Zeiten, als ich gerade angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, so Mitte, Ende 80er, eher Ende. Und da lief zum Beispiel I'm Still Standing tatsächlich im TV bei einer Sendung namens Formel 1, wenn die noch jemand kennt. Ich glaube, das war die Crocodile Rock im Radio laufend und natürlich alle, die irgendwie Anfang der 90er Hard Rock gehört haben. Der stand mit Axl Rose beim Freddie Mercury Tribute auf der Bühne für Bohemian Rhapsody. Ne, Klassiker, haben wir alle gesehen. So, jetzt wird er 75 Jahre alt. Und dann schauen wir uns doch mal an, was im Leben von Elton John so abging. Und dafür haben Turbo und ich uns ein paar Geschichten und Fakten rausgesucht, die wir so interessant finden. Und da ging tatsächlich einiges hoch, runter, sehr viel hoch bei ihm. Ne? Fangen wir vorne an. Geboren, wie gesagt, mit dem schönen Namen Reginald Kenneth Dwight in Pinner. Das ist eine Kleinstadt in Middlesex, so 30.000 Leute. Und hat schon früh Musik gemacht, offensichtlich auch talentiert, hat mit 15 nämlich schon im lokalen Pub Piano gespielt. Und hat dann, so kurz bevor er 17 war, die Schule verlassen, um tatsächlich eine Musikerkarriere zu starten. In dem Fall ist es wirklich überliefert, dass sein Vater gesagt hat, mach was Vernünftiges, Kind, weil Banklehre wäre irgendwie besser. Aber Musik hat zu Hause eine Rolle gespielt. Der Papa hat auch so ein bisschen semi-professionell Musik gemacht, es liefen ständig Platten und so weiter. Also ganz weit weg war das in der Familie Dwight gar nicht. Und unser Mann gründet eine Band, die nennt er Bluesology, aber mit der geht's nicht so richtig voran. Und die Touren sind Backing-Band für größere Künstler in Anfang 60s. Und nebenbei arbeitet Elton John bei einem Musikverlag, also ist in der Branche. Ist auch fast Vernünftiges, wenn man so will. So. Und dann ist überliefert, was so seine Inspiration war, denn mit Bluesology spielt er 66 im Dezember in London im Vorprogramm von Little Richard Rock'n'Roll Komplettgrundlage. Und da sagt Elton John später, als ich das gesehen habe, wie der irgendwie auf seinem Piano steht und die ganzen Lichter und die Energie, habe ich in dem Moment entschieden, dass ich ein Rock'n'Roll-Piano-Player werden will. Und das macht er dann auch so. Das wird auch ein bisschen professioneller, denn 67 beantwortet der junge Mann eine Anzeige in einem Musikmagazin. Da werden irgendwie Songwriter gesucht. Und die gleiche Anzeige wird auch beantwortet von einem Typen namens Bernie Taupin. Und der ist Texter. Und die beiden schreiben fortan zusammen Lieder und im Wesentlichen machen sie das seitdem. Ne, also die haben zusammen quasi alles zusammen gemacht. Immer so, der eine schreibt den Text und der andere schreibt die Musik dazu. Die sitzen nicht zusammen im Raum oder so. Ne, die unterschreiben dann auch ziemlich schnell einen Publishing-Deal, also einen Verlagsvertrag, damit ihre Songs irgendwo Verwendung finden können. Und lustigerweise sind sie da noch nicht 21 und deshalb müssen die Eltern noch mit unterschreiben.
Ja. Du musst überlegen, es ist halt auch 55 Jahre her, ne, dass die sich da zusammengefunden haben und dann angefangen haben. Und seit 55 Jahren arbeiten die zusammen. Da kriegt man ja in Firmen mal so eine Taschenuhr oder sowas. Ne? Ich glaube, können die sich vielleicht auch mal dann so gegenseitig schenken. So, hey, Glückwunsch zum Firmenjubiläum.
Nur die Taschenuhr bei den beiden ist aus purem Gold, schätze ich mal.
Oder, mit Platin-Zeigern.
Oder Platin. Zu der Zeit, so 67 rum, nennt sich unser Reggie auch dann Elton John. Der Name kommt nicht von ungefähr. Das ist eine Hommage an zwei Mitglieder seiner Kapelle, diese Bluesology. Der Saxophonist heißt nämlich Elton Dean und der Sänger heißt Long John Baldry. 72, also Jahre später, hat Elton John seinen Namen sogar offiziell geändert. Ne, steht in seinem Pass und der heißt, das finde ich ganz lustig, Elton Hercules John. Ja, und diesen mittleren Namen Hercules, so heißt, liest man, das Pferd einer britischen TV-Show Steptoe and Son. Nie gehört, aber da gibt es ein Pferd, das heißt Hercules. Und die Sendung fand Elton John wohl ganz geil. Ja. Na, jedenfalls, Taupin und Elton John arbeiten dann zusammen als so als Auftragssongwriter und zwar wirklich am Fließband. Ich habe gelesen, Taupin schreibt in einer halben Stunde einen Text, Elton schreibt in einer halben Stunde einen Song. Wenn dabei nichts rumkommt, dann wird die Idee weggeschmissen. Also lustig. Komplexeres Zeug gibt es für erste eigene Singles unter dem Namen Elton John. Und da erscheinen auch die ersten eigenen Platten. Und den ersten Hit war nicht die erste Single, aber kam relativ flott. Den kennen wir, der heißt Your Song. Ganz schöne romantische Ballade mit einem coolen, der eine coole Story oder die eine coole Story erzählt. Und dann geht's los mit den ganzen Platten. Die wollen wir jetzt nicht runterbeten. Madman Across the Water haben wir zum Beispiel schon mal im Podcast gehabt. 71 kam die raus. Da ist Tiny Dancer drauf. Super Nummer. 72, erste Nummer 1 in den USA schon, mit einem Album namens Honky Chateau. Und da ist Rocket Man drauf. Den kennen wir zum Beispiel auch alle. 72 kommt dann ein Album mit einem geilen Titel, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Finde ich sehr lustig. Und das ist dann auch die erste Nummer 1 zu Hause in Großbritannien. In den USA gleichzeitig auch. Sechste Platte. Und damit haben die beiden es geschafft. Da ist Crocodile Rock drauf. Und dann kommen die Klassiker, dann knallt's. Ja, Goodbye Yellow Brick Road, kennt man, ne? Ja, und gibt's auch eine lustige Geschichte zu, die Texte für dieses Album hat Taupin in nur 2,5 Wochen geschrieben und Elton John soll angeblich den Großteil der Musik in 3 Tagen komponiert haben, als er auf Jamaika in einem Hotel rumhängt.
3 Tage für ein ganzes, okay, das ist ordentlich, ja.
Ich glaube, mit Talent geht das, vor allem hat sich's gelohnt, weil die Platte hat sich über 30 Millionen Mal verkauft und ist erfolgreichster Elton John Album. Also läuft.
Rechnen wir das mal runter auf einen Stundenlohn. 3 Tage für Musik und 2,5 Wochen für die Lyrics. Ja, ist ein bisschen mehr als Mindestlohn.
Also die beiden funktionieren echt super zusammen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen ist anscheinend wirklich, wirklich Talent drin, wenn Elton John irgendwie die Nummern da einfach so runterhaut. Jetzt ist er oben angekommen, hängt natürlich auch mit den Großen rum und der hat eine Wette am Laufen mit John Lennon. 1974 wird ein Wetteinsatz fällig. John Lennon, Beatles haben sich da schon aufgelöst. John Lennon macht andere Sachen, zum Teil auch gar nicht mehr so viel. Ja, und der ist aber Nummer 1 in den US-Single-Charts mit dem Song namens Whatever Gets You Through the Night. Und bei dieser Session hat Elton John das Piano gespielt und hat gewettet mit John und hat gesagt, Keule, wenn das Nummer 1 wird, John Lennon sagt, nee, im Leben nicht, wenn das Nummer 1 wird, dann spielst du mit mir auf der Bühne. Obwohl Lennon das zu der Zeit nicht viel gemacht hat. Und das passiert tatsächlich. Lennon hält sich an den Wetteinsatz und geht auf die Bühne, ich glaube im Madison Square Garden mit Elton John, spielen 3 Songs, I Saw Her Standing There, Lucy in the Sky with Diamonds und halt diesen Whatever Gets You Through the Night. Und das hat John Lennon wieder so ein bisschen auf die Spur gebracht durch seinen Kumpel Elton. Lustigerweise hat Lennon an dem Abend Backstage sich auch wieder mit Yoko Ono zusammengefunden, ne, Backstage wieder getroffen und wieder, wieder vertragen. Und geht dann weiter mit den Klassikern. 75 erscheint eine Platte, die heißt Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Und das ist angeblich, das habe ich nicht richtig 100% verifizieren können, weil die Listen uneindeutig sind, aber das soll das erste Album gewesen sein, das in den USA 1 Million am ersten Tag verkauft hat. Mhm. Ja, also schon gar nicht so schlecht.
Zack, nächster Rekord, Elton John, check.
Ja, ja, allerdings, also viel Gold und Platin fliegt in der ganzen Welt rum, lebt aber auch ungesund. Dieser Spruch mit Peru, der ist von ihm, ist über irgendeinen Berg geflogen, hat große weiße Pulvermassen gesehen und sich an viel aus seiner Freizeit erinnert.
Und gibt es da nicht auch diese Legenden der Partys mit den Kleinwüchsigen, die Koks auf ihren Köpfen auf Tabletts rumtragen?
100 pro.
War das bei ihm oder bei Freddie Mercury? Irgendwie so, wahrscheinlich haben die gemeinsam gefeiert.
Ja, die waren natürlich alle Kumpels und ich glaube, die haben das alle gemacht. Auf ihren jeweiligen Partys. Ne? Elton John hat auch Ärger mit Idioten, habe ich eine lustige Anekdote gefunden. 1975 im Dezember hat ein Reverend aus Tallahassee, Florida, organisiert, dass Platten von Elton John in Rolling Stones verbrannt werden, weil die sündig sind. Und zwar gab es eine lokale Umfrage unter 1000 unverheirateten jungen Müttern. Und davon haben 984, 98% gesagt, dass sie Sex hatten, während Rockmusik lief.
Böse.
Und da kommt's natürlich her. Ja, ganz klar. So, also böser Rock'n'Roller, unser Elton John. Ne, ist natürlich trotzdem in der Muppet Show, wie alle Großen. Ganz lustige Folge. Eine der Figuren aus der Muppet Show ist ihm sogar nachempfunden. Ich weiß, wahrscheinlich der Pianistenhund, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und da spielt er auf in der Muppet Show Crocodile Rock und so weiter. Ne? Aber irgendwann wird es unserem Mann zu viel. Weltreisen, Stress, Drogen und so weiter. Und dann sagt er 77 im Wembley-Stadion auf der Bühne, ne, größtes Stadion, wahrscheinlich ausverkauft und so weiter, sagt er, ich ziehe mich zurück. Da ist er gerade mal 30 irgendwie, ich kann nicht mehr, Ruhestand, ne, und Stress, Ruhm und so weiter. Ein paar Jahre später steht er wieder auf der Bühne. Geht natürlich nicht. Er hat auch ein paar Rohrkrepierer in der Karriere, zum Beispiel macht er 79 auch ein Disco-Album, als alles irgendwie Disco war. Victim of Love heißt das, da ist auch Taupin nicht dabei, aber trotzdem, Karriere läuft weltweit. 79 ist er der erste westliche Rockstar, der in Israel spielt, in Jerusalem. Und der erste oder einer der ersten westlichen Rocker, die 79 eine Tour in Russland machen, im Mai. So geht die Karriere weiter. Und das Privatleben ist natürlich immer in den Zeitungen. Klar, damals war die Welt noch weniger offen, also gar nicht offen genug gegenüber Bisexuellen und Schwulen und so weiter. 84 heiratet Elton John eine deutsche Tontechnikerin, eine Münchnerin namens Renate Blaul. Die hat er bei Aufnahmen kennengelernt. Es gibt eine Blitzhochzeit in Australien mit Meer an weißen Blumen, romantisch und alles. Wundern sich aber ein paar Leute. Er hat schon Ende der 70er gesagt, der Elton John, dass er bisexuell ist, aber hat jetzt sich in eine Frau verliebt und die beiden wollen eine Ehe führen. Sieht super aus, sollen sie machen. Ganz klar, nur stellt sich raus, dass das keine gute Idee ist, das sagt Elton John später selber. Die führen keine glückliche Ehe, er meint, er hat einer Person wehgetan, die ihm sehr viel bedeutet und so weiter. Also alles schwierig, 88 die Scheidung, da haben sich Leute gewundert. Und dann geht es trotzdem weiter mit Musik und Hits, noch ein paar Superlative. 93 hat er einen Hit namens The Last Song. Und da ist er damit seit 23 Jahren ununterbrochen in den Charts in den USA.
Wow.
Bricht damit, also irgendwo in den Charts ist immer ein Elton John Song. Wahrscheinlich sind die Top 100 gemeint oder so. Und damit bricht dann ein Rekord von Elvis Presley. So, aber es gibt ja noch mehr als Musik. Unser Elton John ist Fußballfan, wie es sich für einen englischen Jungen gehört. Und zwar ist er Fan von einem Verein namens Watford Football Club. Und er hat jetzt das Geld, da irgendwie einzusteigen, wird 77 tatsächlich so Chairman. Ja, vor allen Dingen investiert er da ganz viel. Und der Verein steigt tatsächlich auf von der dritten Liga in die erste britische Liga. 93 legt er das aber nieder, das Amt sozusagen, aber auch 17 Jahre dabei. Mhm. Ne? Und klar, in der Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame ist er sowieso, da wird er eingeführt, 94 von Axl Rose und er kommt sogar pünktlich. Also der Axl, ne? Guinness Buch der Rekorde führt auch Elton John und zwar mit einem Song, den wir alle kennen. 97 ist anlässlich des Todes von Princess Diana von Wales der Song Candle in the Wind neu aufgelegt worden und war mega erfolgreich. Candle in the Wind 97 ist die meistverkaufte Single der Welt. Ja, über 30 Millionen in irgendwie 3-4 Wochen. Wahnsinn.
Hat, glaube ich, damals den Langzeitrekord von White Christmas von Bing Crosby dann nach Jahrzehnten abgelöst, wenn ich richtig das jetzt im Kopf habe.
Das kann gut sein. Das ist so die Gegend, die Rekordgegend, in der sich diese Nummer bewegt. Ist auch gut, das war natürlich Schmachtfetzen, dass es qualmt und dem Anlass angemessen. Aber Regel 1, wir beide können es ja nicht oft genug sagen und da kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Ein guter Song ist ein guter Song, ne? Mhm. So. Wegen dieser Nummer gibt es auch ein bisschen Streit mit Keith Richards. Oder nicht wegen dieser Nummer, sondern in einem Streit mit Keith taucht das auf. Die zanken sich so ein bisschen. Und Richards sagt irgendwo in der Presse, dass Elton Johns Claim to Fame, also einziger irgendwie berühmter Sprung, den er gerade macht, ist, Songs für tote Blondinen zu schreiben. Zart. Und Elton John haut zurück. Ach, der Arme, der ist so lächerlich. Ist wie ein Affe mit Arthritis, der versucht, auf die Bühne zu gehen und jung auszusehen. Also, die beiden zanken sich. Wahrscheinlich kennen die sich aber auch seit ewigen Zeiten.
Aber natürlich.
Und natürlich gilt für uns immer noch Sir Elton John. Ganz klar. Denn die Queen Lisbeth macht den 1998 zum Ritter. Ne? Rock'n'Roll Hall of Fame haben wir gesagt. Grammys sowieso, hat da mehrere und alle anderen Preise, die es so gibt. Natürlich hat er auch ganz viel Geld. Da gibt es ein paar legendäre Anekdoten. Zum Beispiel hat er 2001 20 Autos verkauft. Wir kennen das, die stehen halt immer rum. Ist bei dir aber genauso, Tobi, überall Autos. Klar,
natürlich, überall.
Nervt, ne? Und er hat für 20 Autos 2,75 Millionen Dollar gekriegt. Da kann man sich mal überlegen, wie viel ein Auto kostet. Mhm. Also mehr als mein Nissan, das kann ich sagen.
Ne? Definitiv auch mehr als mein Twingo, ja.
Und Elton John sagt dazu, hat halt die Zeit nicht mehr damit zu fahren. Ach, das war das Problem.
Ah, okay, gut, ja, verstehe ich. Keine Zeit einfach, man hat so viel zu tun.
Der hat auch irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, Anfang der 2000er, so ein Garage Sale, so ein Flohmarkt gemacht und hat irgendwie Bühnenklamotten verkauft und Platinalben und so weiter, wahrscheinlich bei sich im Vorgarten, und hat dafür 8 Millionen Dollar gekriegt. Die hat dann natürlich auch gespendet, vor allen Dingen für HIV-Forschung und so weiter, weil Geld ist fertig bei dem, das ist egal.
Absolut.
Wohnt irgendwo in Südfrankreich, Stadtsparkasse Südfrankreich, Geldspeicher voll, also ne, das ist ganz klar. So, im Privatleben wird es dann auch glücklicher jetzt, ne? Wir sind Anfang der 2000er, ist ja schon älterer Herr. Der Elton John ist seit langem mit seinem Partner David Furnish zusammen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was der Mann macht, aber die sind lange zusammen, können aber nicht heiraten. Und sobald es in England möglich ist, eine offizielle Partnerschaft einzugehen, Civil Partnership, machen die beiden das. Die Schwulenehe gibt es da noch gar nicht. Aber es können die 2014 auch nachholen und machen es auch sofort, als es geht. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist er endlich angekommen. Die sind immer noch zusammen, haben auch irgendwie Kinder und so weiter. Das hat geklappt nach dem Fehlversuch mit Frau Blaul. Ja, und zu dieser Hochzeit mit David Furnish gibt es auch noch eine Geschichte. Mhm. Man hat den beiden angeboten, dass sie fast 6 Millionen britische Pfund kriegen, wenn ein US-Fernsehsender exklusiv von der Zeremonie berichten kann. Ne? Die beiden hätten es fast gemacht, wollten das der Elton John AIDS Stiftung geben die Kohle, aber haben dann gesagt, nee, wir halten das irgendwie privat. Privat heißt bei denen wahrscheinlich 450 Gäste.
Ja, so. Pi mal Daumen.
So, und Privatleben läuft, Karriere ist eh seit langem in sicheren Tüchern unser Mann wird jetzt ein bisschen älter und 2018 sagt er tatsächlich, nachdem es auch irgendwie noch ein Biopic gibt oder dass da eine Arbeit in den Mann der Mache ist, sagt unser Mann tatsächlich, so, jetzt ist aber mal Zeit für einen Ruhestand, ne? Und er will für mehrere Jahre auf die Farewell Yellow Brick Road Tour gehen. Die ist natürlich unterbrochen worden durch, ganz klar, den Corona-Mist. Ich habe mir gedacht, die Tickets werden nicht günstig sein.
Nee.
Aber ich glaube, ich gucke mir da dann.
Ja, Elton John würde ich auch gerne mal live sehen, zumal klar, man kannte die ganzen Songs und so weiter, aber durch dieses Biopic, durch Rocketman, bin ich erst so richtig reingerutscht in Elton John, weil ich auch so fasziniert war, wie zeitlos der ist. Denn meine Tochter saß mit uns im Open-Air-Kino bei dem Song, bei dem Film und konnte so ziemlich jeden Elton John-Song mitsingen. Und da war ich total baff. wie zeitlos es ist und dass er total zeitlos ist und aktuell ja immer noch mittendrin, kriegt man ja auch mit. Platz 9 in den deutschen Singlecharts mit Dua Lipa und dem Remix von Cold Heart aus seinen Corona-Sessions. Und Elton John hat vor gar nicht allzu langer Zeit James Hetfield im Fernsehen zu Tränen gerührt.
Stimmt.
Da hat,
oh ja, erzähl mal.
Es gab ja das Jubiläum des schwarzen Albums von Metallica. Und auf dieser Cover-CD, die dazugehört, wo diverse Künstler Metallica-Songs covern, gibt es Nothing Else Matters, gesungen von Miley Cyrus, und am Klavier sitzt Elton John. Und in einem Interview, ich glaube bei Howard Stern, sagt Elton John zu James Hetfield, dass Nothing Else Matters für ihn einer der besten Songs ist, die jemals geschrieben wurden. Und da laufen Hetfield live im Fernsehen wirklich die Tränen runter. Und das ist halt das Krasse, dass Elton John halt zeitlos ist und immer noch da ist und immer halt noch up to date ist. Also der interessiert sich für junge Künstler, der macht seine Corona-Sessions mit anderen neuen Sachen, der ist sich nicht zu schade, Neuauflagen alter Songs zu machen. Ich meine, erinnern wir uns, Don't Go Breaking My Heart mit RuPaul, war ja auch eine super Nummer, schon damals ein Hit in den 60ern oder 70ern und dann nochmal in den 90ern. Also der ist sich ja auch nicht zu schade, sich selbst aufs Korn zu nehmen. Gut, dass er Musiker wurde und nicht, wie sein Vater wollte, Banker, wobei mit den bunten Brillen in der Bank wäre er auch garantiert zumindest dann ein Lokalmatador geworden.
Ja.
Happy Birthday!
Happy Birthday, Elton John. Und letzten Endes, er hat ja zumindest was Vernünftiges gemacht. Aber bevor wir zu der Rubrik kommen, sagen wir unseren Partnern nochmal Danke.
Ja, denn ein Grund, warum ihr unsere wunderschönen, glockenklaren Stimmen in diesem Podcast hören könnt, heißt Isla Halspastillen. Nicht nur, weil die unser Partner sind, Isla Halspastillen, die sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst, wie wir als Podcaster oder auch in anderen Berufen und Jobs oder auch einfach nur, um Kratzen im Hals loszuwerden. Und es geht ja auch wieder auf Konzerte und Festivals und auch Partys. Und da singt man ja gerne mal lauthals mit. Und da empfehlen auch wir immer Isla Halspastillen dabei haben. Isländisch Moos ist damit drin. Und die gibt's dann in leckeren verschiedenen Sorten. Und die helfen wirklich bei Halsproblemen. Und wir sagen Danke, Isla Halspastillen, für euren Support.
Jawohl, und sie schmecken auch gut tatsächlich. Aber kommen wir zu einer unserer Lieblingsrubriken.
Mach was Vernünftiges, Kind.
Die Jobs der Stars über das, was sie Vernünftiges gelernt haben. Also das, was die Stars mal eigentlich machen wollten oder sollten. Und heute schauen wir auf Brian Wilson, ne, den Erfinder, Chef der Beach Boys, wenn man so will. Und dass der was Vernünftiges gelernt hat oder zumindest mal vernünftig gelernt hat, bekam er Jahrzehnte nach seinem Schulabschluss, Abschluss der Highschool, dann auch offiziell bestätigt. Aber ging ein bisschen um die Ecke.
Hat was gedauert, richtig. Aufgewachsen ist Brian Wilson mit zwei Brüdern in einem Vorort von L.A. Und Brian fing schon früh an, sich für Musik zu begeistern. Und sein Vater hat das auch gefördert. Gut, der Vater war auch einer, der selbst gerne ein Star geworden wäre, hat komponiert und ein bisschen versucht zu produzieren, hatte aber bisher nicht so viel Erfolg damit. Und auch mit der eigenen Musikkarriere war es beim Vater nicht ganz so. Aber wie gesagt, dann die Kinder gefördert, vielleicht aber sogar gedrängt. Es gibt da so Äußerungen, die Brians Bruder Dennis vor seinem Tod noch geäußert hat, die so in die Richtung gehen, dass der Vater da vielleicht so ein bisschen versucht haben könnte, ja, die Kinder zu drängen, Musiker zu werden. Und Bruder Dennis, der hat auch angedeutet, dass der Vater von den Wilsons schuld ist an Brians Handicap. Denn, wissen wahrscheinlich die meisten, der kleine Brian auf einem Ohr taub. Und das schon seit frühester Kindheit. Aber in seiner eigenen Bio hat Brian Wilson mit den Gerüchten, dass der Vater schuld dran ist, so ein bisschen aufgeräumt. Er hat nämlich da ganz klar erzählt, es war ein Unfall als Kinder beim Spielen mit dem Nachbarsjungen. Die haben da rumgetobt und dieser Nachbarsjunge hat ihn mit einer Eisenstange unglücklich erwischt, sodass der Hörnerv auf dem rechten Ohr dauerhaft geschädigt wurde. Trägt übrigens zu einer anderen Legende über Brian Wilson bei, nämlich der Legende, dass das der Grund ist, warum die Beach Boys Alben im Original tatsächlich alle in Mono abgemischt wurden. Man muss aber dazu sagen, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, denn es war auch State of the Art in den 60ern, denn selbst Sgt. Pepper war ursprünglich in erster Linie in Mono abgemischt.
Ja, da hast du recht. Also das war ein Sign of the Times sozusagen. Das war damals der technische Standard. Aber ist eine lustige Anekdote. Paul Stanley von Kiss hört auch nur auf einem Ohr übrigens. Ich wusste nicht, dass das Bart Brian Wilson genauso ist. Mhm. Aber gut, scheint ja trotzdem ihn nicht gestört zu haben wie Paul Stanley.
Nee, überhaupt nicht. Denn trotz dieser Hörschwäche hat der kleine Brian seine Liebe zur Musik entdeckt und vor allem stand er auf mehrstimmige Harmoniegesänge. Da gab's so eine Combo, die Four Freshmen, die fand er wohl ziemlich gut und das hat er dann, als er den Rock'n'Roll entdeckt hat, mit Rock'n'Roll gemischt. An der Schule hat ihn Musik auch begeistert und da hat er den Musikunterricht auch genutzt, um Songs für seine künftige Band zu komponieren. Und direkt nach der Schule ist er damit dann auch durchgestartet. Mit seinen Brüdern Dennis und Carl und seinem Cousin Mike Love und noch einem Schulfreund El Jardine haben sie eine Band gegründet. Die haben aber erst mit verschiedenen Namen experimentiert. Die hießen The Pendletons, als sie ins Studio gingen, um ihre ersten Songs aufzunehmen. Dieses Studio, das war so ein Wohnzimmerstudio, könnte man im Grunde sagen, von einem Ehepaar, Freunde von Papa Wilson. Da haben sie zum ersten Mal den Song aufgenommen, sind dann später nochmal in ein größeres, richtiges Studio gegangen, um ihren ersten Song aufzunehmen. Und dieser erste Song, den hat Brian Wilson geschrieben, die Musik in der Schule. Cousin Mike war für die Lyrics verantwortlich. Das war der erste Song, der zum Durchbruch wurde. Und wir fragen mal Christoph, welcher Song könnte das gewesen sein? Der erste Hit von den Beach Boys.
Das muss irgendwas mit Surfen gewesen sein, oder?
Es war Surfin', tatsächlich der Song, der einfach nur Surfin' hieß. Aber sie hießen noch nicht Beach Boys. Als sie ins Studio gingen, da hießen sie noch The Pendletons. Die Single ist dann bei so einem kleinen lokalen Label rausgekommen und dessen Manager hat einfach ohne Wissen der Band gesagt, och, nennen wir die einfach Beach Boys. Hat den Namen auf die Hülle gedruckt und somit war der Name gefunden. Passt natürlich auch zum Song, hat aber auch das Image der Band total krass geprägt. Aber, dass es so kommt, dass sie damit Erfolg haben, denn diese erste Single, die ist direkt auf Platz 75 auch der Charts gestartet. Und das halt als so kleines regionales Ding. Das war schon ein ziemlicher Erfolg in den frühen 60ern. Aber der Musiklehrer von Brian, der hätte das niemals gedacht. Denn die Musik zu dem Song hat Brian an der Highschool komponiert und das ganz offiziell auch eingereicht für die Musikklasse. Und er bekam eine Note dafür, und zwar ein fettes F, auf Deutsch übersetzt eine glatte 6. Das war 1959. Also wollte ihm der Lehrer vielleicht auch mitgeben, so hey, pass auf, der Song ist nix, lass das mit dem Musiker werden, hier ist deine 6. Aber der Song wurde ein Hit und der Grundstein einer riesigen Weltkarriere, der von Brian Wilson und auch der Beach Boys. Und knapp 60 Jahre später, 2018, da hat die Direktorin dieser Highschool, in der Brian Wilson damals war, wohl im Archiv gekramt und hat dann gesagt, Mr. Wilson, kommen Sie doch noch mal in mein Büro. Die ist natürlich jünger gewesen als er sogar, aber sie hat ihn dann ins Büro gerufen. Brian Wilson, mittlerweile 75, hat gesagt, ja, ich gehe noch mal meine alte Highschool angucken, okay, was immer sie wollte. Und dann hat er Genugtuung bekommen. Sein damaliger Lehrer hat ihm eine 6 gegeben für diese Note. Und das Ganze ist tatsächlich in den Schulakten dann notiert gewesen und verbrieft gewesen. Und der Lehrer hatte vielleicht noch im Sinn zu sagen, Brian, mach was Vernünftiges, Kind. Und die Schule hat aber jetzt ein Nachsehen gehabt dann nach einem ganzen Arbeitsleben voll Millionen verkaufter Platten. Die Note wurde offiziell nachträglich korrigiert. Und bei Twitter hat Brian Wilson dann am 15. Januar 2018 gepostet mit breitem Grinsen, dass die Schule jetzt offiziell die Note korrigiert hat. Es gab jetzt für die Komposition von Surfin ein A, also eine glatte 1. Rektorin Dr. Landesfiend hat gesagt, hier, jetzt wird es offiziell korrigiert, es ist eine 1. Also, die Schule hat dann auch eingesehen, Musik machen kann auch heißen, etwas Vernünftiges gelernt zu haben.
Sehr lustig und auch charmant. Wahrscheinlich hat der Musiklehrer gar nicht mehr gelebt, schade.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Den hätte man dazu befragen müssen, das ist cool. Ja, es erinnert mich an eine Anekdote. Jan Vetter, den wir alle als Fahrer in Urlaub kennen, hat von seinem Musiklehrer auch gesagt bekommen, mach nichts mit Musik, Jan, oder mach nie was mit Musik, Jan. Und der hat dann mit den mit die Ärzte dann doch ein paar Mark verdient, muss man sagen.
Ja, definitiv.
Und Brian Wilson kann natürlich auf eine Granatenkarriere zurückgucken. Da gibt es eine Menge anderer Mythen. Der hat ja auch zeitweilig dann wieso so viel komponiert und sich in die Arbeit gestürzt, gleichzeitig psychische und Drogenprobleme gehabt, dass er auch mal jahrelang pausiert hat. Und er hat zum Beispiel auch Probleme gehabt mit dem Reisen und mit dem Fliegen. Mhm. Und bei einer mega erfolgreichen Band kommst du ja nicht drum rum und hat da irgendwie in der Luft irgendwelche Anfälle gehabt in Flugzeugen und so und ist dann wirklich dekadenlang zu Hause geblieben, hat aber tatsächlich Klassiker komponiert. Pet Sounds wird ja oft verglichen mit Sgt. Pepper, also quasi in den obersten Ruhmeshallen der Pop-Rockmusik. Und das ist ja noch so eine Nummer, ne? Selbst die allererste, Surfin'. Wir haben den Titel gehört von Tobi und wir haben alle, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, die Melodie im Kopf. Everybody's gone surfing.
Nee, das ist Surfin' USA. Da verwechselst du zwei Songs, aber es ist egal. Surfin' ist, klingt ähnlich. Und das ist so ein bisschen das Schicksal der Beach Boys. Auch durch den Namen Beach Boys, die sind ja so auf diese Surf-Songs, auf diese Sommer, gute Laune, Eis am Stiel-Nummern festgelegt. Aber wenn man sich mal das Album Pet Sounds anhört, das sind kompositorisch, und das kann mit Sgt. Pepper von der Komposition her mithalten. Und Brian Wilson hat ja später auch noch Soloalben rausgebracht in den Nullerjahren. Smile war da, glaube ich, sein großes Soloalbum. Also das ist kompositorisch. Es ist ein bisschen schade, weil Beach Boys ist dann immer so ein bisschen belächelt. Vielleicht hat der Musiklehrer damals auch deswegen eine 6 gegeben, weil er sagt so, ah komm, hier, Surfschlager, bla. Die sind kompositorisch mehr und besser, als man so denkt. Und natürlich, wir kennen die anderen Klischees über Brian Wilson, ja. Sand ins Wohnzimmer gekippt zum Komponieren, hat Surfen gehasst. Der einzige Surfer der Beach Boys war tatsächlich sein Bruder Dennis. Alle anderen hatten mit Surfen gar nichts am Hut. Schon ein ziemlicher Exzentriker, aber halt wieder dieses klassische Ding von Genie und Wahnsinn. Und wie gesagt, guck mal bei Twitter das Foto von ihm mit der verbesserten Schulnote. Da freut er sich nochmal, wie so ein kleiner Bub. Sehr schöne Nummer auf jeden Fall.
Finde ich sehr charmant. Und ich habe tatsächlich jetzt wieder, weil wir auch über so über geile Songs reden, was ja die Grundwährung ist, ich habe jetzt Bock, ein bisschen irgendwie die besten Beach Boys Songs nochmal zu hören.
Oh ja, das kann man sehr gerne machen. Und zu den Beach Boys passt ja auch so ein bisschen der Mond. Wobei, wenn ich jetzt den Mond sage, denke ich an einen etwas anderen Mond. Denn, naja, wir kennen den Vollmond ja auch auf der Rückseite des menschlichen Körpers. Und das könnte der Titel der nächsten Story sein. Der Mond ist aufgegangen. Wir reden von Mötley Crüe und zwar von einem Konzert am 25. März 1990, also diese Woche vor 32 Jahren. Da hat Tommy Lee vor lauter Freude seinen blanken Hintern gezeigt. Verträgt sich allerdings nicht so ganz mit den örtlichen Sittengesetzen damals. Also gibt's ein weiteres Skandälchen auf der Liste der berüchtigsten Rockband der Welt. Für die Außenwirkung ist dieser nackte Po allerdings gar nicht mal so schlecht. Allerdings, stimmt die Geschichte oder stimmt sie nicht? Da schauen wir jetzt mal drauf.
Ja, wenn man es genau nimmt, brauchen Motley Crue damals, so 1990, gar nicht mehr so viel Medienaufmerksamkeit. Die haben da gerade das Album Dr. Feelgood rausgebracht, im Jahr vorher, ihr Bestes, wenn ihr mich fragt. Und damit haben die vier Krachmas tatsächlich mal auf Platz 1 der US-Charts geschafft. Mit dem Vorgänger Girls, Girls, Girls hat das nicht geklappt, weil Whitney Houston sich nicht von Platz 1 vertreiben ließ, ausgerechnet. Ne? Aber die waren eine Megaband, haben eine Riesentour gemacht so. Und an diesem 25. März 1990 sind sie auf dieser Welttournee zu Dr. Feelgood, die hat 10 Monate gedauert und haben überall nach allen Regeln der Kunst abgeräumt, volle Hallen und so weiter. Ne? Und an dem Abend sind sie in einer Kleinstadt, die heißt Augusta im US-Bundesstaat Georgia. So eine halbe Stunde vor Ende des Sets lässt dann Tommy Lee schön die Hose runter, stellt sich hin, er hat auch nie viel Hosen angehabt, sondern nur so ein Unterbüchschen wahrscheinlich, stellt sich hin und zeigt seine Rückseite ins Publikum, im Englischen sagt man dazu Mooning. Ne? So eine Einlage ist im Rock'n'Roll jetzt nicht unbedingt neu. Da müsste man nur mal Angus Young fragen oder Ozzy. Und harmlos ist das ja sowieso. So, aber in prüderen Gegenden kommt ein blanker Pöpis nicht so gut an. Und deshalb wird in Augusta Tommy Lee von der Polizei einkassiert. Ne? Je nach Quelle, je nachdem, wo man guckt, sofort oder nach Ende der Show. Und der Vorfall wird auch in den Medien aufgegriffen. Das findet man noch. Deshalb weiß man auch, dass das wohl stimmt. Da gibt es eine Zeitung, die heißt Deseret News aus Salt Lake City. Auch keine Stadt oder Gegend, die bekannt ist dafür, sehr offen zu sein. Ne? Da steht zu lesen, dass Tommy $1,647 Strafe zahlen muss. Kleingeld für den. Ja. Ein Bodyguard muss $117 bezahlen, weil er versucht hat, einen Polizeibeamten während des Gigs aus dem Weg zu schieben. So macht man nicht. Und dann gibt's noch einen Konzertbesucher, Trey Simmons heißt der Mann, der sich in einer Lokalzeitung, Augusta Chronicle, erinnert, wie das dann weiterging. Und der meint, der Rest der Band tat augenscheinlich so, als wüssten sie nicht, was gerade passiert. Vince Neil und Mick Mars kamen wieder auf die Bühne und Mick hat einfach weitergespielt, obwohl sein Drummer fehlte. Wenn die Tour lang genug ist, ist einem wahrscheinlich echt alles egal. Und dann gingen die Lichter an, erzählt der Typ weiter und Vince hat ein paar abfällige Kommentare über die Polizei vom Stapel gelassen und dann war vorbei so. Und wieder haben Motley Crue damit ein schönes Skandälchen produziert und sich mit den Autoritäten angelegt. Das passt ja super ins Bild und ist mindestens mal für 15-jährige Headbanger oder Headbangerinnen natürlich interessant. War bei mir zumindest so. So. Mhm. 20 Jahre später taucht die Story nochmal in dieser Lokalzeitung auf und da ist ein Polizeibeamter, der Detective D.N. Burbo, erzählt aber was anderes und das fand ich dann auch ganz lustig. Der sagt nämlich, also der Polizeibeamte, der Motley Crue Manager kam vor der Show zu mir und hat mich gefragt, welche Konsequenzen es hätte, wenn Tommy Lee dem Publikum seinen Hintern zeigt. Ich habe ihm erklärt, dass es einen neuen Erlass in Augusta gibt, der sowas verbietet. Ne, wahrscheinlich ist es dann ein unsittliches Verhalten oder Pornografie oder was weiß ich. Und deshalb gäbe es eine kleine Geldstrafe. Bei dem Wort kleine Geldstrafe hat der Manager wahrscheinlich gekichert. Ne? Und laut diesem Polizisten hat der Manager gelächelt und ist gegangen. Und der Polizist sagt dann auch, wir haben den Tommy Lee gar nicht wirklich festgenommen. Der kam mit uns zur Wache, hat die Vorladung unterschrieben und die Strafe gezahlt. Tommy Lee hätte nicht freundlicher sein können. Die ganze Gruppe hat sich sehr zuvorkommend verhalten und uns dafür gedankt, dass wir unsere Arbeit machen. So, da kommt's raus. Mhm. Dieser, jetzt mal der journalistischen Vollständigkeit, die Tobi und ich hier an den Tag legen wollen, Genüge getan. Die Zitate von diesem Augusta Chronicle, dieser Zeitung, die gibt's nicht mehr online. Aber es gibt eine Seite namens Ultimate Classic Rock, die die Zeitung zitiert. Und da haben wir das her. So. Das klingt also schwer danach, als hätten die Kollegen ihr Bad Boy-Image hier durchaus wirksam ein bisschen aufgebauscht und aufpoliert. Allerdings, Klappern gehört zum Handwerk und richtig lautes Klappern gehört zur Motley Crue. Wir wissen ja, any press is good press. Und David Lee Ross, Diamond Dave von Van Halen, hat einmal gesagt, und da muss ich oft dran denken, egal, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig. So.
Da ist was und dann dran,
hat die Los Angeles Times hat sich dann auch ein bisschen drüber amüsiert und hat gemeint, diese $1,500 Strafe, die hätte Tommy Lee übrigens zurückgekriegt, wenn er am nächsten Tag vor Gericht erschienen wäre. Aber da hat er die Stadt schon in einem Privatflugzeug verlassen.
Naja gut, für $1,500 da macht Tommy Lee gar nichts. Also da steht er nicht mal für auf oder dreht sich geschweige denn um oder sowas. Aber ja, so eine typische Motley Crue Story beinahe schon. Passt aber auch so ein bisschen zu so einem Gig, den die früher schon gemacht haben. Und zwar in Kanada, Sommer 82 war es, glaube ich. Ne? Da haben die doch eine Bombendrohung vorgetäuscht, oder?
Ja, da haben die noch ganz am Anfang ihrer Karriere in Kanada gespielt. So drei Shows. Gibt's auch Videos von so eine kleine Disco. Irgendwie die Nachwuchsrockstars unter uns haben so Dinger schon öfter gespielt, aber Motley Crue in vollem Ornat und so weiter. Und es gibt da dann die Meldung, dass eine Bombendrohung eingegangen sei bei der Disco. Blöde Kackband, irgendwie sprengen wir alles in die Luft. Und da gibt's ein Interview mit Nikki Sixx, der sagt, was ist das für ein Mist? Wir spielen trotzdem.
Ja.
Also totale Helden und dann gibt es nachher natürlich Zeugenaussagen, dass sie das selber fingiert haben, um da ein bisschen auf die Sahne zu klopfen. Ne? Es gehört zum Job.
Ja, gut, okay. Und ich meine, damals war dann Sittenverfall. Oh, Tommy Lee zeigt seinen nackten Hintern. Ein paar Jahre später in der Frühphase des Internets, die Jüngeren unter uns kennen das vielleicht nicht mehr, aber die Älteren erinnern sich, gab es dann ein berühmtes Video, wo man nicht nur Tommy Lees nackten Hintern sah, sondern sogar noch viel, viel mehr zusammen mit einer Schauspielerin, die ich persönlich total super finde, ist ja auch gerade aktuell verfilmt worden. Die ganze Skandal um das Video von Pamela Anderson und Tommy Lee. Also da ist er gewohnt gewesen. Er hat sich gerne mal, der mag das so blank zu ziehen. Aber dass er ein netter Kerl ist, das sagen ja diverse Quellen. Also der macht zwar immer einen auf wild und hart, aber ist eigentlich total bodenständig und total in Ordnung. Also der ist kein Arschloch.
Ach, dann soll er mal vorbeikommen. Treffen wir uns im Pitcher in Düsseldorf, oder?
Ach ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne, wobei da wird es schwierig mit dieser Schlagzeugachterbahn, aber auch da findet man bestimmt eine Lösung.
Und die Story von diesem Sextape von Pam Anderson und Tommy Lee, wo er nur wirklich mehr zeigt als seinen Hintern, also so eine Anaconda halt, ne? Die Story ist auch ein Wahnsinn, die müssen wir auch mal erzählen, Tobi, da kommt auch die Mafia vor und wie der Typ da einbricht und so weiter. Na, aber jetzt hier vor 32 Jahren, typische kleine Motley Crue-Geschichte auf dieser Megatour. Ich erinnere mich da an ein Zitat oder eine Bildunterschrift von einem Foto vom Ende der Tour in dem Buch The Dirt. Da sagt, glaube ich, Tommy auch, wir mussten nach Hause, die Tour war so lange, letzte Show war in Japan, wir haben irgendwie 6 Songs von der Setlist gestrichen und als der letzte Beckenschlag war noch nicht verklungen, da war ich schon in der Limo zum Flughafen. Also die sind getourt wie die Blöden, am Anfang waren sie trocken und nachher nicht mehr, das ist auch eine Geschichte für sich. Schön war es aber, dann auch wieder ein bisschen auf die Sahne gehauen. mit einem nackten Popo in einem Staat, Bundesstaat in den USA, wo sowas ganz, ganz schlimm ist.
Oh ja, das waren noch Zeiten, als nackte Hintern noch aufgeregt haben, aber das waren die 90er und verlassen wir mal ein bisschen den Mond und die ganze Hinternummer und kommen zu einer Band, die skandalmäßig ganz anders unterwegs ist, nämlich gar nicht und eigentlich viel mehr mit ihrer Musik zu schaffen macht. Denn wir sind in unserer Entdecker-Rubrik und da schauen wir auf Alben zurück, die Geburtstag haben oder die wir aus sonst irgendeinem Grund wiederentdeckt haben. Und heute geht es um schnelle Riffs und verdammt bunte Shorts. Und auch ein bisschen um Ziegenbärte, wobei damals hat er ihn noch nicht, aber jetzt ist er der Ziegenbart das Markenzeichen. Es geht um Anthrax und es geht um das dritte Album Among the Living. Das wird am 22. März 35 Jahre alt und ist ein Klassiker der Thrash Metal. Kann man, glaube ich, gar nicht anders besagen. Naja. Dabei wäre die Sache beim Mix des Albums beinahe so richtig schief gegangen. Wir schauen jetzt mal in die Geschichte von Anthrax Album Among the Living, inklusive Comics und auch Sozialkritik, dem Urteil von James Hetfield und sogar der zufälligen Erfindung des Rap-Metal.
Ja, stimmt sogar. Aber fangen wir von vorne an, oder zumindest fast. Ja, erste Anthrax-Album fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen. Fistful of Metal, anderer Sänger. Die Kollegen hatten ihren Stil noch nicht gefunden. Aber mit dem zweiten, Spreading the Disease, 1985, ne, da sind die Anthrax rausgekommen, die wir kennen und lieben. So, und gleichzeitig explodiert damals 85, 86 so rum Thrash-Metal als Genre, was vor allem mit der Band mit dem großen M zu tun hat. Ne? Ein kleines Album namens Master of Puppets. So, und unsere New Yorker Freunde Anthrax reiten da ganz vorne mit. Big Four, wissen wir alle. Die sind noch blutjung alle, die Typen, die ganzen Bands, und touren, dass es kracht. Also die ganze Zeit, macht ja auch nichts, ne, haben wir nichts anderes zu tun, Pause gibt's nicht. Scott Ian, der Gitarrist, Haupttexter und einer Chefs von Anthrax hat mir mal im Interview gesagt, als es mit den Shows für Spreading the Disease losging, ne, haben wir mit dem Songwriting für die dritte Platte, aus der Among the Living werden würde, einfach weitergemacht. Ne, die haben einfach die Platte aufgenommen, Spreading, sind auf Tour gegangen und haben weiter Songs geschrieben, weil uns war klar, sagt er, dass wir in einem Jahr eine neue Platte abliefern müssen. Ne? Vor allem der Drummer der Band und auch Hauptsongwriter Charlie Benante, der Drummer, schreibt da die Riffs, hat jede Menge Ideen, die die Band dann bei Soundchecks und im Tourbus und so weiter ausarbeitet. Die haben auf dem Album vorher, Spreading Disease, einen Song gehabt namens AIR. Das ist der erste Song. Und da haben sie so ein bisschen eine neue Richtung verfolgt. Ne? Harte Riffs, aber große Choren. Refrains, ja, legen aber noch einen drauf und schon während der Europa-Tour im Herbst 86 als Vorgruppe von Metallica, ja, die folgenreiche Tour, kommen wir gleich zu, sind die beiden späteren Klassiker I'm the Law und Indians am Start. Ne? Scott sagt dazu, ich kann mich erinnern, dass wir James Hetfield die Songs im Bus vorgespielt haben. Er fand die Riffs großartig und auch wir wussten, dass das Zeug einschlagen würde. Es klang noch besser als AIR mit besseren Riffs und schnelleren Parts. Und leider kommt eigentlich bei der Tour, wie wir alle wissen, Cliff Burton, der Metallica-Basser, ums Leben in Schweden. Und der war auch ein dicker Kumpel von Anthrax, aber das ist eine andere Geschichte, die hier aber gleich nochmal kurz auftaucht. Anthrax fliegen zurück in die USA, machen sich an die Arbeit zu ihrer Platte und können mit Hilfe von Island Records, sie sind nämlich bei einem Major-Label mit der Krachmusik, sogar einen besonderen Produzenten an Land ziehen, und zwar Eddie Kramer. Und der hat schon mit einigen der größten Namen im Rock gearbeitet, zum Beispiel Hendrix, Led Zeppelin und die Rolling Stones. Also schon, ich sag mal, Oberliga, da sind wir uns ja einig. Für Anthrax zählt aber eine ganz andere Referenz. You wanted the best, you got the best. Kiss. So. Die Band sind die großen Helden von Anthrax, sind auch New Yorker und so weiter. Da gibt's ja genug Geschichten, wie sie denen nachgelaufen sind, um die ohne Masken zu sehen und so weiter. So, und Anthrax stehen auf die Live-Atmosphäre, die Eddie Kramer seinen Aufnahmen geben kann. Ne? Tobi, haben wir kürzlich noch drüber geredet, Live 1.
Oh ja.
Ja, so. Und dann wird diese Scheibe, die dritte Anthrax-Scheibe mit Eddie Kramer in Miami aufgenommen. Und laut Scott läuft das alles total Bombe und Zitat, es herrscht eine Energie wie in einem Footballstadion. Also super. So, und gemischt wird das Ding dann in den Compass Point Studios auf den Bahamas. Ist jetzt als Arbeitsplatz nicht ganz bescheuert. Da sind auch ein paar andere kleine Platten entstanden, ein paar Jahre vorher. Kaum bekanntes Demo-Album namens Back in Black.
Von dieser australischen Newcomer-Band damals. Ja, die sind ja nie groß geworden.
Genau, Geheimtipps.
Irgendwas mit Strom.
Genau, und was mit Strom, genau. Und reihenweise Maiden-Klassiker, also so Power Slave und so weiter, die sind da entstanden. So. Und da soll das Album von Anthrax gemixt werden. Also sie dürfen da spielen, wo auch die großen Jungs spielen. So, und Eddie Kramer ist zu der Zeit total beeindruckt von dem Mega-Erfolg von Hysteria. Das ist das Album von Def Leppard. Granatenplatte, aber sehr, sehr poppig produziert. So. Und Eddie Kramer ersäuft die Anthrax-Songs in Hall und Echo und so weiter, quasi in Def Leppard-Sound auf Thrash-Metal-Riffs. Mhm. Das klingt nicht nur weicher, das funktioniert einfach nicht, weil die Songs sind viel schneller, die Details verschwimmen, du kannst die Riffs nicht mehr hören. Das ist ja nicht nur Geschmacksfrage, es funktioniert einfach, es ist einfach falsch. Ja, also kurz eine Katastrophe. So, die Band, Anthrax, fällt aus allen Wolken und dann machen sie Kiss-Fans hin, Legende her, ziemlich deutliche Ansagen. Vor allem Scott Ian bleibt stur, weil er weiß, zu Recht, dass die Zukunft seiner Band von dieser dritten Platte abhängt. Sagt man ja, make it or break it. Glücklicherweise einigen die sich und kreieren einen super trockenen, mega fett drückenden und heute klassischen Thrash-Sound. Also da sind die, das ist alles sehr, also es ist knochentrocken und knüppelhart. Da muss man sich mal vorstellen, habe ich immer drüber nachgedacht, das sind blutjunge Mucker um 22 bei ihrer dritten Platte erst und das ist ein Veteran, der mit Led Zeppelin gearbeitet hat und er sagt, ich habe eine Idee, wie wir das hier machen und du musst ihm sagen, Digga, das ist nix und der sagt, doch, doch, das machen wir so, ich habe auch die Unterstützung vom Label und dann musst du sagen, nein, du musst aufstampfen und was weiß ich, ne, wird vielleicht auch nicht jeder machen, aber die haben sich durchgesetzt und Gott sei Dank. Muss man sagen. Eddie Kramer hat dann nachher wohl auch gesagt, ja, habt recht.
Ja, und das hat halt Eier. Also das ist was, was ich mir von Musikern wünsche. Wenn die halt wirklich ihr Ding haben und natürlich mit dem Produzenten zusammenarbeiten, ist auch immer Kompromissding. Aber wenn man merkt, das ist so gar nicht das Ding, muss man halt auch das Rückgrat haben und die Eier haben und sagen, nee, so geht's nicht. Und in dem Fall absolut richtige Entscheidung. Ich stelle mir das gerade vor, wie sie, nein, ich will mir das nicht vorstellen, wie die Platte geklungen hätte.
Naja, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und ich liebe Hysteria, aber das ist einfach falsch. Ne? Aber zurück zur Platte und den Texten darauf. Ne? Erinnern wir uns dran, die Jungs sind echt jung. Ne? Auf Among the Living schwanken Anthrax textlich zwischen ernsthaft, lustig und Nerdkram. Mhm. Ne? In Indiens geht es um die Vertreibung der nordamerikanischen Ureinwohner. Kommt nicht von ungefähr. Sänger Joey Belladonna hat ja indianische Abstammung. Ne? Und aber zweimal gleich auf der Platte vertont Scott Ian seine Liebe zu den Horror-Thrillern von Stephen King, ja, dessen Bücher The Stand, auf Deutsch Das letzte Gefecht, und Apt Pupil, verfilmt als Der Musterschüler, die stehen Pate für die Songs Among the Living und Skeletons in the Closet. So, und dann gibt's noch einen Song Evil Nickafassin, NFL, da geht's um den Drogentod des Schauspielers John Belushi, ist einer von den Blues Brothers. Und Caught in the Mosh, so einer der legendärsten Anthrax-Songs, da geht es um den Umgang mit dummen, nervigen Mitmenschen verglichen mit einem Moshpit, einem Caught in the Mosh. Ich bin mit Idioten hier beschäftigt und umgeben. Kann man vielleicht auch nachfühlen. Ne? Und man kann nicht entkommen. So. Scott meint dazu, ich habe über die Themen gar nicht groß nachgedacht. Ich würde euch ja gerne erzählen, dass I'm the Law als Metapher für irgendwas steht, eine schlechte Regierung oder böse Cops. Aber nein, der Song handelt von Judge Dredd. Eine Comicfigur, weil ich auf Comics stehe. Und er sagt zu Recht, ich wusste es damals nicht besser, ich war 22 Jahre alt. Für mein Hirn ergab I'm the Law genauso viel Sinn wie Horror of It All, auch ein Song von der Platte, in dem es um den Tod von Cliff geht. Cliff Burton, Metallica, die waren ja Kumpels. Ne? Scott Ian ist damals zum Texter der Band geworden, als sie nach dem ersten Album den Sänger Neil Turman rausgeschmissen haben. Und dann muss er es machen. Ich musste mich anstrengen, damit nicht unterzugehen, sagt er. So. Anthrax sehen überhaupt allerdings die Sache nicht so bierernst. Die sehen ja auch schon anders aus als Slayer. Und das zeigt sich in einem musikalischen Experiment, das Folgen haben sollte. Weil die Anthrax-Jungs auch auf Run-DMC und die Beastie Boys und so Zeug stehen, schreibt Scott mit seinem Gitarrentechniker John Rooney nach eigenen Worten einen blödsinnigen Rap-Song aus Spaß und spielt dazu so ein jüdisches Folkstück, das heißt Hava Nagila. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Das ist so eine Düdel-Dü-Melodie und die schreibt er als
Nagila, Hava, ein Klassiker.
Genau, und das ist das Riff. Ja. Und das ist das Riff von dem Song. Und der Song heißt I'm the Man. Und das erste Rap-Metal-Crossover, zumindest das erste richtig erfolgreich. Der erste Rock-Crossover erfolgreich mit Rap war natürlich Run DMC und Aerosmith, Walk This Way. Und Metal war es Anthrax. So. Und damit haben Anthrax könnte man sagen, den Rap-Metal losgetreten, habe ich Scott auch mal gesagt, du bist schuld, schönen Dank. Hat er gelacht. Gibt ja auch geilen Rap-Metal, ne? Und damit haben Anthrax gewissermaßen zum zweiten Mal musikalische Grenzen eingerissen. Die haben nämlich mit SOD Hardcore und Thrash so ein bisschen zusammengebracht.
Wobei die erste Metal-Rap- oder Rock-Rap-Crossover-Geschichte, das geht immer so unter, waren tatsächlich die Hosen. Die Hosen mit Fab Five Freddy und dem Song Hip-Hop Bommy Bob, eine Rap-Version von Eisgekühlter Bommelunder, war schon vor Aerosmith und allen anderen tatsächlich. Die war ganz, geil, ganz früh mit Fab Five Freddy. Ist ganz lange her.
Wann war das?
Es war 83.
Das ist lustig. Ja gut, hat natürlich nicht so international so Alarm gemacht. Aber lustig. Ich stehe ja auf so Trivia-Nuggets. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Anthrax haben also Hardcore und Thrash vermählt mit SOD und haben Rap und Metal auf großer Bühne vermählt in I'm the Man. Und dabei war die Nummer, und Scott sagt das oft, ein totaler Witz. Das war ein Späßchen. Deshalb, I'm the Man kommt auf die B-Seite von I'm the Law, aber findet total Anhänger und gehört fortan zum Live-Set. Und es gibt sogar eine eigene EP, die habe ich sogar noch. Die I'm the Man EP, da kleiden sie sich so in Trainingsanzügen und machen so komische Bewegungen und so weiter. Sehr lustig und lustige Nummer. So. Aber es geht um Among the Living und die Platte klingt anders. Das ist Thrash Metal. So. Die Platte erscheint am 22. März 87 und geht auch auf Platz 62 in die USA. Knackt die Top 100. Das passiert mit so Musik damals noch nicht so oft. Die ersten waren natürlich Metallica mit Ride the Lightning. So. Und die Scheibe Among the Living zählt nicht nur zu den wichtigsten von Anthrax, sondern zu den wichtigsten von diesem ganzen Genre. Ne? Die neuen Songs sind wahnsinnig energiehaltig, klar, und klingen größer, eingängiger und vielseitiger als vorher noch. Scott Ian sagt dazu, 6 der Stücke könnten wir heute noch jeden Abend spielen. Ne? Hat er auch recht, die sind tatsächlich so gut. Wie geht's weiter? Nach der Veröffentlichung geht Anthrax erneut mit Metallica auf Tour in Europa. Die haben jetzt einen neuen Bassisten, Jason Newsted, und machen ihre Master of Puppets Tour weiter. In den USA sind Anthrax mit Among the Living damit in der Liga der Headliner angekommen und spielt große Hallen. Und bei allem ernsthaften Geriffe geben die sich aber viel lockerer auf der Bühne. Klar, Thrash Metal war von Leder und Nieten abgesehen immer so Jeans- und T-Shirt-Musik, aber Anthrax sehen noch ganz anders aus, haben unfassbar bunte Shorts an, Shirts mit den Teenage Mutant Ninja Turtles drauf und so weiter, was ein deutlicher Kontrapunkt ist zu dem vorherrschenden Stil, zumindest im klassischen Metal. Also denken wir mal an Priest oder so. Und für Anthrax geht's natürlich mit Among the Living total ab. Das Leben beschleunigt sich. Und da gibt's auch ein schönes Zitat wieder von Scott Ian, der sagte, alles passierte richtig schnell. Man muss sich das mal vor Augen führen. Among the Living erschien nur 3 Jahre nach Fistful of Metal. Im Mai 87, am Anfang der Tour, haben wir kleine Clubs mit 500 Leuten ausverkauft. Im Dezember 87 standen wir in den USA jeden Abend vor 7000 Fans. Und ich war gerade mal 24.
Ja, mega krass.
Sauber, Hammer Album.
Definitiv. Es ist eine schöne Platte und Anthrax sind halt auch einfach eine sehr unterhaltsame Band. Eben diese ganze Optik damals schon mit den bunten Shorts und so weiter.
Das war echt geil.
Ja, die waren halt nicht so, ja, die waren halt offen, die waren halt locker. Da ging es halt um Spaß, da ging es halt um Entertainment halt auch und halt nicht so straight um irgendein Klischee. Und deswegen finde ich die gut.
Ja, ich habe mich damals schon, als mir die Musik eigentlich noch ein bisschen zu hart war, muss ich zugeben, schon drüber amüsiert, dass Dan Spitz so Tweety auf seinem Shirt hatte, diesen Vogel mit einer breiten Sonnenbrille, und er hatte so eine geile Jackson V-Gitarre mit den Teenage Mutant Ninja Turtles drauf, und dass dann bei Scott Ian auf der Gitarre Not stand, ab dem 12. Bund keine Bundstäbchen mehr, stand nur Not und so. Das fand ich immer sehr, sehr lustig. Among the Living war auch damals so ein bisschen mein Eintritt in die Anthrax-Welt.
Ja, Platte. Ich hatte tatsächlich meinen Eintritt in die Anthrax-Welt, war tatsächlich deren Gastauftritt bei Al Bundy.
Ah, geil.
Eine schrecklich nette Familie. Da sind ja Anthrax irgendwie aufgetreten. Ich glaube, das lief hier wahrscheinlich in den 90ern, würde ich mal vermuten. Und ich kannte immer so, mit dem Ziegenbart, den kennst du doch, hast du doch bei MTV Headbangers Ball gesehen. Und so habe ich dann Anthrax tatsächlich entdeckt, weil die diesen Auftritt bei Al Bundy hatten und das Wohnzimmer zerlegt haben. Und,
ja, ganz legendär.
Mega cool. Und so habe ich die entdeckt. Da habe ich auch gemerkt, ich mag es, wenn Bands sich selber halt auch auf die Schippe nehmen. So, also Das ist das, was die halt so mega sympathisch macht. Also die sind auf der Bühne sowas von lustig. Ich habe die das letzte Mal, ich glaube in Wacken 2019, wenn ich mich recht erinnere, haben sie gespielt. Und da stand auf der Bühne auch eine Frau, die die Songtexte in Gebärdensprache mitgetanzt haben.
Ja.
Und die Interaktion zwischen Joey Belladonna und dieser Frau, das war sowas von charmant und nett und göttlich und lustig. Und das war einfach so, du hast gemerkt, das sind einfach total nette Menschen. Und das mag ich an der Band und das mag ich auch an Anthrax, trotz ihres harten Sounds. Aber mega, mega sympathische Band einfach.
Finde ich auch. Und den harten Sound darf man nicht vergessen. Die sind ja da auch stilprägend gewesen.
Ja.
Also dieses Riffing, der Scott Ian hat das öfter, weil der die Rhythmusgitarren gespielt hat. Der hat das Faschisten-Riffing genannt, weil da gibt's keine Abweichung. Du musst irgendwie vier Gitarrenspuren übereinander nageln, damit das so tight ist. Da war Hetfield natürlich der Meister drin und die Slayer-Jungs natürlich. Die haben einen sehr harten Sound, aber waren trotzdem ansonsten nicht zu verkniffen. Klar gibt's immer noch super Trommler, darf man nicht vergessen. Charlie Benante ist ein Granatentrommler und er hat wohl angeblich auch den Blastbeat erfunden.
Okay.
Und ne, also die haben schon viel Ground gebreakt, sozusagen. Und das Album Among the Living ist eigentlich das karriereprägende Album von Anthrax. Damit sind die durch die Decke gegangen. Das definiert Anthrax, wie Master of Puppets Metallica definiert und das Schwarze in dem Fall. Und dieses Album Among the Living von Anthrax wird diese Woche 35 Jahre alt.
Und das gehört in jede ernstzunehmende Plattensammlung. Und mit einem schönen Exkurs am Ende über Musiktheorie verlassen wir diese Episode 13 des Judas Cover Podcast Stories Rock Popkultur. Sehr schön, Christoph. Hab auch ich was gelernt. Vielleicht lerne ich doch noch in diesem Leben auch mal noch ein Instrument richtig. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Episode 14 und dann auch noch in den nächsten Wochen und vielleicht Jahren, Jahrzehnten, wer weiß.
Ja, ich mag deine Einstellung.
Yes.
Und damit das klappt, ihr sagt's weiter, abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst. Ihr wisst, wie es geht, auf der Plattform eurer Wahl und natürlich auf der Seite judascover-music.de/podcast. Und Tobi und ich können darüber auch nicht unseren Mund halten auf unseren diversen Online-Portalen. Tobi Winke, Christoph Leim, Rock Stories ist mein anderes noch. Und ihr könnt es natürlich schreiben an podcast@udiscover-music.de. Wir machen auch gerne mal ein Fass auf, um rauszufinden, ob eine Geschichte, die ihr gehört habt, auch stimmt.
Genau, darüber also, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da mal wenn wir einen Auftrag machen dürfen, so ein bisschen so detektivmäßig. Das ist ja das Schöne an diesem Job, dass man wie ein Detektiv Fakten zusammensucht und dann am Ende weiß, warum oder ob Tommy Lee seinen nackten Po gezeigt hat. Oder nicht. Mehr davon gibt es in den nächsten Wochen. Und ja, folgt uns gerne auch auf unseren Accounts Radiotop und Leimsen im sozialen Netzwerk. Und wir liken euch dann auch zurück.
Follow Friday. Oder?
Yes, Follow Friday. Macht es
Liebe
gut.
Liebe Leute, vielen Dank und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.